Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Ein neues Gebot. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden in Jesu Namen vergeben sind. Ich schreibe an euch, Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch, junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben.
Ich tue noch beten. Jesus, danke, dass du uns parat machst, dass du uns zu Herzen kannst reden. Danke, dass du den Sonntag nutzt, um das bei uns zu platzieren, was du für jeden Einzelnen gern möchtest platzieren. Danke, dass du das machst und wir unsere Herzen so wie dürfen auftun, dass wir es hören, verstehen und können in unserem Leben umsetzen. Danke, Herr, dass du mit uns bist, nicht nur heute, sondern auch den Rest der Woche. Amen. Wir gehen heute ein Stückchen weiter in der Predigtserie «Echt jetzt». Und in dem Übersichtsbild, wo alle Johannesbriefe drin sind, das ist gerade die nächste Folie, da sind wir jetzt dort beim blauen Kreis. Immer noch auf der linken Seite, weil rechts ist alles, was schon zweiter und dritter Johannesbrief ist. Und wenn wir es noch ein bisschen näher anschauen, geht es heute einmal mehr ums Licht. Es geht so Licht und Finsternis, die er gegenüberstellt. Er tut auch den Sieg und das Überwinden gegenüberstellen. Und ich habe es mit Nachhaltigkeit überschrieben und mit dem Vers, wie werden Worte zu Taten und wie wird dein oder mein Glaube glaubwürdig? Und ich glaube, es braucht ein Stück von der Bibel, es braucht meine Handlung und es braucht auch ein Stückchen Mut, das umzusetzen. Wir steigen ein mit den ersten Versen, wo wir hier gesehen. Ich habe ein paar Sachen rausgehoben, die sind im Originaltext natürlich nicht rausgehoben, aber ich tue dort ein bisschen mehr tiefe Beugen machen. Und wenn man jetzt da einsteigt, dann kann man sagen, es ist besser, du zäumst jetzt das Pferd von hinten auf. Das heisst, wir gehen an den letzten Vers. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man den Kurs zuerst anschaut, weil wenn du am Anfang einsteigst, dann kannst du den Eindruck bekommen, dass der Vers nur darum geht, dass du gewisse Gesetze oder religiöse Handlungen oder theologische Ansichten solltest umsetzen. Und Johannes wird eigentlich ganz weit weg von dem. Er will nämlich, dass du eine Nachfolgerin und ein Nachfolger wirst von Jesus. und dort drin immer dich auch weiterentwickelst. Und möchte es nicht auf relativ wenig reduzieren, wie die 10 Gebote. Und Jesus hat auch an verschiedenen Stellen so Aussagen gemacht, die hilfreich sind in emotionalen, geistlichen, körperlichen Haltungen am Leben gegenüber und auch in Glaubenssituationen. An 75 Orten findet man das im Neuen Testament. Und so eine Institution, die heisst Simson Media, die hat das in so einem Plakat aufgeführt. Dort habe ich leider nicht Recht dazu, um das zu publizieren. Aber wenn du unter Simson Media gehst, nachschauen, dann findest du die so zusammengerafft auf einem Blatt. Aber Jesus hat das nochmal mehr zusammengezogen. Er sagt, wenn da im Text auch von Liebe redest, an einer Stelle, dann sagt er, es ist noch mehr zusammengezogen. Und das finden wir an zwei Stellen. Das eine im Johannesevangelium. Und Johannes verweist auch immer wieder auf das Johannesevangelium. Und das zweite im Markus. Und die zwei Verse können wir gerade miteinander kurz lesen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Jünger ist so der Ausdruck von Nachfolger. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Denken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und da geht er ein Stückchen auf die Liebe ein. Und wie es auch in diesen Versen ist, so ist es auch in unseren Versen, die wir am Anfang schon gelesen haben, ist der Begriff Erkennen. Erkennen hat eigentlich eine ganz starke Intimität zugrunde, wo Gott eigentlich eine Nähe sucht, fast wie bei einer Ehe. Und wenn ich das so ein bisschen mit meiner Ehe vergleiche, dann gibt es ein paar Sachen, die ich mache, weil das meiner Frau wichtig ist. Und darum will ich es auch machen, weil mir meine Frau wichtig ist. Und das soll ein bisschen zeigen, wer die Nähe zu Gott sucht. Sucht auch den Wille Gottes. Nicht, weil es darum geht, irgendein Gesetz umzusetzen, sondern weil es darum geht, dass ich eine Beziehung pflege zu meinem Gott. Und das wird, dass sein Wille noch ein bisschen mehr zu meinem Wille wird, weil ich weiss, darin darf ich ganz viel Erfüllung finden und Freude. Zum Beispiel war es so, dass ich bin so ein Einbalken, wie nennt man es jetzt nochmal? Augenbrauenträger gsi. Also fängt einen an und hört einen auf. Früher noch. Und dann in der Flitterwoche sind wir so ein bisschen im Wellnessbereich gsi und dann haben die da an mir rumgezupft und gemacht und so. Und unter anderem haben sie da in der Mitte alles weggezupft. Und meine Frau hat dann gefunden, das sieht eigentlich schöner aus. Mich hat das nicht gestört, weil wenn es von da bis da übergegangen ist, dann hast du es einfach sein lassen. Das war dann einfach gewesen, Punkt. Und, aber weil ich gemerkt habe, dass meine Frau das schön findet, habe ich das gemacht. Und mache es heute noch, seitdem. Und ich glaube, das sind Sachen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, merken wir immer mehr, was Gott wichtig ist. Und dort ist noch der Unterschied zu Gottes Willen, ist noch ein bisschen der Unterschied, er sieht das tief ins Herz hinein. Er sieht auch noch unsere Beweggründe. Und ob diese Beweggründe auch legitim sind, oder ob es einfach nur Religiosität ist. Das heisst, ich setze einfach um, weil man es so macht. Das wäre irgendwo ein bisschen schade. Ich glaube, das ist generell verlorene Zeit, würde ich davon abraten. Und Johannes will genau auf die Intimität in diesen Versen nochmal fest hinweisen und sagen, lass dich auf den Gott ein. Und ich glaube, wenn wir das kapiert haben, dann kommt so ein Game Changer in unseren Gedanken und unsere Gebetshaltung. Dann geht es nämlich ein bisschen weg von dem, Jesus oder Gott, gib mir, zu Jesus oder Gott, zeig mir, erklär mir oder führ mich in dieser Situation. Wir gehen in die nächsten Versen rein, 7 bis 11. Und da schreibt Johannes weiter, eigentlich, wenn ich euch sage, ist gar nichts Neues. Hat übrigens mal eine Seniorin gesagt in einer anderen Gemeinde, Michael, ich komme in den Gottesdienst, weil ich Gemeinschaft will haben und warten, was Gott mir parat hat. Das, was du sagst, habe ich ganz sicher schon mal gehört von den anderen 10 Predigern. Sie war nämlich über 100 gewesen und hat gesagt, aber das ist nicht so schlimm, ich höre trotzdem noch zu. Bin ich natürlich froh gewesen. Wenn da vorne stehst und natürlich einer ganz so ersichtlich einschläft, das macht schon ein bisschen etwas mit, oder? Man denkt schon, leck du mir, zu lang schon gemacht oder allenfalls zu langweilig. Und die Frau hat mich auch immer wieder begeistert, wie sie ihren Glauben einfach lebt, in einer ganz natürlichen Haltung. Und Johannes will auch auf das eingehen und er sagt, das Gebot, das ich bringe, ist eigentlich gar nichts Neues, das gibt es schon lange. Und er sagt natürlich mit dem aus dem Johannesevangelium, wo er schon darauf hingewiesen hat, an anderen Orten. Aber im 3. Mose 19, das heisst im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel, ist das Gebot schon mal erwähnt worden. 3. Mose 19, 18. Und darum sagt er auch, das ist ein altes Gebot und trotzdem ein neues. Weil Jesus hat es in ein neues Licht hineingerückt. Das mit dem Licht haben wir das letzte Mal schon angeschaut mit dem Kreuz. Und sonst gehst du die Predigt vom letzten Mal nochmal schauen oder vorletzten Mal. Dann findest du dort den Hinweis nochmal. Und er geht darauf ein mit dem Licht, das schon scheint in dem Text hinein. Darum will er sagen, Jesus ist schon da, ist schon in deinem Leben Realität geworden und du darfst die Realität noch mehr umsetzen in deinem Leben hinein. Er weist gewissermaßen darauf ein, dass er mit seinem Leben für dich gezahlt hat und mit dem die Sache eigentlich beglichen wäre. Er sagt, die Dunkelheit ist verschwunden und etwas Neues ist da. Das Alte könnte man sagen, das Alte ist, dass wir Schuld auf uns laden und das Neue ist, dass jemand da ist, der die Schuld immer wieder auch hilft, abzutragen, immer wieder auch hilft, zu sagen, hey, du bist nicht auf deine Schuld reduziert oder auf das, was nicht recht funktioniert. Und Johannes, der wird ja immer auch wieder praktisch. Er hat so ein Wechselspiel zwischen Ermutigung, Praxis und auch wieder Ermahnung. Und auch da spricht er gerade wieder raus, was es denn heisst, dass Jesus erstens mal gezahlt hat, dass mit dieser Bezahlung du freigesprochen bist und dass es Licht geworden ist. Licht haben wir das letzte Mal noch ein bisschen angeschaut. Das heisst unter anderem auch, dass Gott und du zusammen dein Leben anschaust und es darf alles als Tageslicht kommen und das darf dann aus der Sicht Gottes geschaut werden. Dass ich immer mehr auch mein Leben aus diesen Augen heraus schaue und dort drin noch mehr darf auch Sinnhaftigkeit finden und nicht muss etwas beschönigen, sondern eben glaubwürdig sein. Und nachhaltig, haben wir schon gehört, ist ja ein Begriff, den wir überall ein bisschen kennen, aber Nachhaltigkeit ist auch etwas, wo sich ein bisschen Zeit braucht, dass es sich kann etablieren kann. Und er geht dann nachher auch wieder darauf ein und sagt, ja, es kann aber sein, dass du in deinem Leben irgendwo Groll hast. Vielleicht wird er intensiver, dann nennt man das Hass. Und wenn der Hass aufkommt, dann ist immer auch eine gewisse Herausforderung da. Und er sagt, lass nicht zu, dass du deinem Bruder, jemand, der auch im Glauben ist, also natürlich auch deine Schwester, und es kann natürlich auch die leibliche Schwester oder Brüder sein, durchaus auch möglich, lass nicht zu, dass da Hass auskommt in dieser Beziehung. Noch nicht zu, dass da irgendetwas das beeinträchtigt. Er sagt einfach, es ist ein ungesundes Umfeld, so hassbeladene Beziehungen. Und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann werden wir wohl oder übel enttäuscht werden. Wir werden irgendwo aneinander geraten, irgendwann, und am meisten in den Beziehungen, wo du am nächsten bist. Das heisst, in deiner Familie oder in deiner Kirche, vielleicht in deiner Kleingruppe, deine Geschwister oder Eltern. Aber wir sollen es nicht bei dem sein lassen. Jesus sagt, ich habe zahlt für dich, auch für geklärte Beziehungen. Ich habe zahlt für dich, dass eine Freiheit darf entstehen darf und nicht immer so ein Überlagerer sein von so Beziehungen. Und wir dürfen daraus erleben, dass wir zuerst geliebt worden sind von Jesus. Und darum können andere lieben. Wenn wir nur darauf gehen, wenn Liebe zurückkommt, Liebe zu geben, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden, weil der Faktor Mensch ist einfach extrem ein Unsicherheitsfaktor. Manchmal von Gefühl geleitet, manchmal kommt er impulsiv irgendwo an, also manchmal ich, Und dann nachher kommt man sich manchmal vor wie so einen Elefant im Porzellanladen und macht Beziehungen vielleicht auch kaputt. Aber wenn wir mit Gottes Augen lernen, in so geklärte Beziehungen hineinzugehen, dann können wir vielleicht auch lernen, Menschen zu vergeben. Und wenn er da davon redet, dass Beziehungen ans Licht kommen oder Licht werden, dann heisst das nicht, dass du gleicher Meinung sein musst mit dem anderen. Sondern es heisst, es ist eine geklärte Beziehung und ich kann ihm begegnen, ohne dass gerade innerlich Zähneknirschen herrscht. Und um das geht es. Und er sagt auch, was der Hass, wenn du den weiter pflegst, was denn das, wo das anführt. Er führt es so zu einer Art Finsternis. Du bist dann finstert in so einem Kanal rein von Groll und Hass. Und ich mag mich noch erinnern, an einen Film oder so einen Ausschnitt gesehen von Deutschland, von so einer Schrebergärtenkultur, wo sie sich so in die Haare gekommen sind, wegen irgendeinem Strauch, der übergewachsen ist und der andere dann abgeschnitten hat und dieser sich aufgeregt hat, weil der andere ihn abgeschnitten hat, etc. Und der Streit ist so weit vorangegangen, dass ein Hass entstanden ist, dass man den Anwalt eingeschaltet hat und die Polizei eingeschaltet hat. Und jetzt hat man den abartig hohen Zaun gemacht. Da muss ich den anderen nicht mehr sehen. Aber es ist nicht das, was Gott sagt. Er sagt, das wird dich beschäftigen. Der Zaun ist zwar dort, aber der Hass ist immer noch rum. Also, gang klärte Beziehungen machen. Und bei der klärten Beziehung ist es wie mit dem Unkraut. Du kannst es wachsen lassen, aber es geht nicht weg. Es tut sich höchstens noch vermehren. Ich weiss, dass mindestens jemand von euch in den Schrebergärten hat, der weiss, von was ich rede. Wir gehen weiter in die nächsten Verse 12 bis 17. Da sind verschiedene Leute, Gruppen angesprochen, Kinder, Väter, Männer etc. Die Bibel braucht nicht so viel die weibliche Form, aber die weibliche Form ist da drin. Also alle Frauen dürfen sich rege angesprochen fühlen. Er meint, mit Kindern Gottes sind nicht die Kleinen gemeint, sondern das sind einfach alle gemeint. Alle, die mit Gott unterwegs sind. Mit Vätern, dort ist so der Begriff auch Mütter gemeint. Das sind Menschen, die schon länger im Glauben sind. Da können auch Singles drin sein. Und bei jungen Männern und Frauen, da sind Menschen gemeint, die noch nicht so lange im Glauben sind, aber enthusiastisch. Man hört, sie haben überwunden und gesiegt. Wenn man mit ganz viel Enthusiasmus und Kraft, und wenn man dann älter wird, merkt man, dass die Kraft nicht mehr so da ist, der Enthusiasmus vielleicht immer noch, dann muss man das mehr mit anderen Mitteln lösen. Und darum sind wir als Gemeinde zusammen unterwegs, um uns auch zu stützen. Und dann tut er geradezu euphorisch, tut er ihnen sagen, hey, mega cool. Er sagt, ihr habt überwunden, ihr habt Vergebung gefunden. Und ihr habt einen Sieg gefunden, der euch zugesprochen worden ist. Und das ist etwas Lässiges. Aus dem aus dürfen wir Leben, Kraft bringen, Identität und Wert. Und das ist etwas, wo der Glaube auch befeuern kann. Er sagt dann aber auch, es gibt auch so eine Fast-Food-Nachhaltigkeit, wo man das Gefühl hat, so schnell, schnell und husch, husch, und das bringt mir etwas, aber das wäre weniger empfehlenswert. Er sagt, das ist das, was die Welt immer wieder für spielt, wo schnell möglich ist, aber nicht viel bringt. Und ich habe in Instagram ein Film gefunden. Und Instagram schafft fest mit Bildern. Und meistens provokante Bilder. Darum muss ich jetzt das ein bisschen einleiten, dass ich nachher nicht gesteinigt werde. Es hat noch ein paar provokante Bilder drin, aber den Text habe ich relativ cool gefunden, weil er gerade so das widerspiegelt, was Johannes sagt, das Gegenüberstellen, was Gott geschaffen hat und eigentlich gut wäre, und was der Mensch geschaffen hat, um das eigentlich loszuwerden von Gott und das Gefühl, es sei etwas Besseres. Aber ich lasse deine Beurteilung selber und ich hoffe auf deine Gnade. Danke fürs Filmli.
Gott erschuf Sex. Die Welt erschuf die Erotikindustrie. Gott erschuf die Liebe. Die Welt erschuf die Hook-up-Kultur. Gott erschuf die Natur. Die Welt erschuf Videospiele. Gott erschuf Vergebung. Die Welt erschuf Groll. Gott erschuf Nahrung. Die Welt erschuf verarbeitete Lebensmittel. Gott erschuf Wasser. Die Welt erschuf Soda. Gott erschuf Honig. Die Welt erschuf künstliche Süße. Gott erschuf Verbindung. Die Welt erschuf Handys. Gott erschuf Gebet. Gott gab uns alles, was wir brauchen. Also frage dich, wessen Version ist besser?
Wie halt Instagram ist, kurz und knackig zusammengefasst. Ich kann es dir da nochmal kurz auf eine Folie tun. Das Gegenübergestelltsein, es ist wirklich so eine Auflistung. Und ich sage, ja, da gibt es so viele gute Sachen, die Gott bereitgestellt hat. Und wir versuchen es mit etwas anderem dann zu lösen. Es geht nicht darum, dass künstliche Süße schlecht wäre. Es geht um den Beweggrund, der dahinter ist. Eigentlich möchte ich weg von den Sachen, die Gott gemacht hat. Ich möchte selber Gott sein. Oder ich glaube vielleicht nicht, dass es wirklich einen guten Gott gibt, der mit guten Sachen für mich sorgt. Und Johannes sagt, du das nicht lieben. Du dem keine Zeit geben. Er will uns eigentlich klar machen, dass wir da eine billige Kopie gehören. Und auf das wenn wir auch selber reduziert werden, indem wir dem nachgehen. Er will uns nämlich in eine nachhaltige Version von uns selber reinbringen. Und er sagt auch, wenn du dem nachgehst, dann wirst du automatisch mit ein paar Sachen konfrontiert werden. Und er streicht die nochmal raus. Er sagt, es ist ein Befriedigen von verschiedenen körperlichen Verlangen. Es ist Gier und es ist der Stolz. Und bei Befriedigung über die Augen, da ist jetzt nicht einfach Sexualität gemeint oder Erotik. Da gibt es viele andere Sachen, die über die Augen laufen und nachher so funktionieren. Ich habe im ersten Moment, als ich den Text gelesen habe, gefunden, ja, also ich bin ja nicht gierig. Und stolz meinte ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich dann meine eigenen Aussagen ein bisschen geprüft habe, und dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht deine eigenen Gedanken und Aussagen noch ein bisschen prüfen, dann nachher, dann merkst du vielleicht plötzlich, auch beim TikTok, oh, ich will nochmal eins, und nochmal eins, ah nein, ich will nochmal eins. Und dann bist du da eigentlich schon in so einem Ding rein, wo du immer mehr und mehr willst. Geht auch schon recht richtig Gier. Oder ich schaue um und denke, ah, oh, die coolen Alufelgen, der Tesla, der so ein cooles Drehmoment hat. Und die Augen beeinflussen mein Denken und ich komme vielleicht auch in eine gewisse Gier rein oder dieser Befriedigung von den Augen. Ich will das auch haben oder ich will mehr haben. Du sagst vielleicht stolz. Nein, stolz ist es nicht. Aber vielleicht sagst du, ich bin stolz, aber vielleicht merkt man gleich aus deiner Aussage heraus, hey, ich habe im Fall Arbeit. Nicht wie der dort hinten, der arbeitslos ist. Sagst du es zwar nicht laut, aber so in deinem Gedanken ist da vielleicht Licht drin. Hey, ich habe im Fall Geld. Und darum bin ich nicht so abhängig wie andere von anderen Sachen. Ich schaue im Fall ein E-Bike. Nicht so eine Hämorrhoidenschaukel, die noch mit Erdöl fährt. Ist da nicht ein bisschen Stolz drin an gewissen Orten? Also bei euch nicht, bei mir ja schon. Und ich muss mir immer wieder sagen, ich will meine Gedanken prüfen, mit welchen Beweggründen gewisse Sachen ich anschaue und prüfe. Und da gibt es ja zig mannigfache Sachen, wo man dann stolz kann werden über irgendetwas. Im Vers 17 am Schluss sagt er, doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Er sagt eigentlich, was so einen nachhaltigen Ewigkeitswert hat. Und wenn du aus dem Begriff von der Ewigkeit die Sachen anschaust, dann merkst du plötzlich, da ist Nachhaltigkeit rum bei Jesus. Dass er nämlich vergibt, nicht nur einfach einmal, sondern immer wieder, wenn wir zu ihm kommen. Da ist ein nachhaltiger Wert rum bei Jesus, aber nicht bei Menschen. Da ist eine nachhaltige Befriedigung von Bedürfnissen. Und Gott sieht deine Bedürfnisse und sagt nicht einfach, ja, da musst du jetzt halt drüber stehen. Aber er will dir eine andere Art von Befriedigung von deinen Bedürfnissen geben. Und es führt uns dazu, dass wir ein Leben haben, das auch in eine Ewigkeit fokussiert sein darf. Nicht nur bis zum Tod. Weil wenn dein Leben nur bis zum Tod fokussiert bist, dann musst du so eine sogenannte Bucketlist, danke, führen, wo du dann abhökeln musst, was alles in diesem Leben noch gemacht sein muss. Und das muss dann auf Bügen und Brechen macht sie, wenn dann musst du einen kleinen Kredit aufnehmen oder was auch immer. Wenn wir bei Gott dürfen, in eine Ewigkeit hinein, dann merken wir, das Leben da muss gar nicht alles bieten, was ich das Gefühl habe. Aber wenn ich den Ewigkeitsfaktor nicht hätte, dann muss ich sagen, ja, dann führe so eine Liste, das ist sicher eine gute Sache. Aber mit dem Faktor darfst du aus dem Hamsterrädchen rauskommen, auch noch zu müssen, wie die anderen. Und du kommst raus, dass andere mit ihrem Leben dein Leben eigentlich beurteilen und zeigen, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Dazu an, dass Gott beurteilt und mit dir zusammen in das Leben hineinschaut, dann kommen wir in den Faktor Licht hinein. In der Schlussfolie habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben. Die kannst du für dich anschauen, du kannst dich verinnerlichen. Ich mache natürlich immer Mut, schreibe ein paar Sachen auf, weil ich glaube, Gott redet zu dir, auch heute Morgen, vielleicht auch erst im Kirchenkaffee, ich weiß es nicht. Aber schreib dir ein paar Sachen auf das Gott darf in dein Leben reden und Sachen dürfen verändert werden. Und vielleicht gibt es da die eine oder andere Frage, wo du sagst, die könnte ich mal noch diskutieren in so einer Männergruppe oder in einer Hausreise, in einer Kleingruppe. Da kann man hineinschauen, die sind alle aufgelegt. Oder an anderen Orten, vielleicht nachher noch im Kirchenkaffee. Tu das behandeln. Mach die Predigt selber mit deinem Denken zu etwas Nachhaltigem in deinem Leben. Und wie es so ist, manchmal reduziert man die Sachen nochmal und wenn du alles vergessen hast von heute Morgen, dann hoffe ich, dass der Vers jetzt, der noch kommt, noch bleibt. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Orientier dich vielleicht nicht an mir, orientier dich aber an Jesus. Er will mit dir Leben teilen. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du mir eine nachhaltige Version von mir selber willst schenken. Und uns das willst schenken. Dass wir nicht auf Menschen hart reduziert werden. Dass wir nicht auf Haltungen reduziert werden, auf das, was Augen sehen, auf das, was im Portemonnaie ist, auf das, was unsere Gedanken uns weiss machen wollen, sondern dass wir dürfen auf dich sehen. Dir nachfolgen. Und danke, dass du das nicht einfach gemacht hast zu einem Krampf, sondern dass es etwas darf sein, wo wir dürfen drin hineinwachsen und in dem Freude bekommen und einen Ewigkeitswert finden, einen Nachhaltigkeitswert. Und wir dürfen immer wieder merken mit dir, Jesus, dass du unser Leben glaubwürdig machst und für das danke ich dir, dass du uns da auch immer wieder hilfst. Vater im Himmel, begleite uns mit diesen Gedanken jetzt in die kommenden Wochen hinein. Hilf uns, sie nochmal anzuschauen und die Fragen mit dir zu behandeln, was du uns ganz persönlich damit sagen willst. Amen.